Wenn ich morgens um 9 am Meetingtisch sitze, bin von den Kollegen umgeben, dann denke ich manchmal so, und das ist bestimmt nicht fair, aber ich denke, ihr habt geduscht, gefrühstückt und Zeitung gelesen, seid hergefahren. Und ich bin gefühlt schon zweimal um die Welt geflogen, habe die Kinder zweimal wieder an und wieder ausgezogen, habe mich selber zweimal umgezogen, weil ich schon wieder fleckig war und bin gerade so auf der letzten Rille hier pünktlich. Und dann denke ich, oh, warum machst du das? Ne? Die Momente gibt's natürlich und die verfliegen dann auch wieder ganz schnell.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist Wegen guter Führung, der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Heute geht es um eine Frage, die sich viele von euch vielleicht schon mal gestellt haben oder gerade stellen oder vielleicht noch stellen werden. Wie viel Karriere ist möglich, wenn ich Kinder haben möchte? Da reden wir zwar heute offener drüber als noch vor 10 Jahren, so jedenfalls mein Eindruck. Klar ist aber auch, Kinder sind immer noch ein Karrierenachteil für Frauen. Besonders Mütter müssen mit Gehaltseinbußen rechnen und damit, dass ihre Karriere ausgebremst wird. Und je höher die Karriere fliegt, desto weniger präsent sind Themen wie Vereinbarkeit und Elternschaft. Oder habt ihr schon einmal eine Vorständin offen darüber sprechen hören, dass sie sich morgens noch zweimal umziehen musste wegen der Breiflecken am Jackett? Verena Ammann ist mutig genug, auch solche Momente zu teilen. Sie war 2019 nicht nur die allererste Frau im Vorstand des börsennotierten Mannheimer Energieversorgers MVV, sie hat diesen Job auch schwanger angetreten und das, so kann man schon sagen, war ein ziemlicher Kulturbruch. Inzwischen hat Verena 2 Kinder, die 2 und 4 Jahre alt sind und ihren Vertrag als Personalvorständin um 5 Jahre verlängert. Im Interview spricht sie darüber, wie sich die Familie im Alltag organisiert, welche kleinen Hacks ihr das Nervenkostüm retten und welche Glaubenssätze sie als Mutter losgelassen hat. Liebe Verena, schön, dass du hier nach Hamburg gekommen bist, dass wir uns heute treffen. Meine erste Frage an dich, der Tag ist ja schon ein bisschen länger. Was hast du heute Morgen zwischen 5 und 7 Uhr schon so erledigt?
Tatsächlich bin ich sehr früh aufgestanden, weil ich 2 Kinder für den Kindergarten fertig gemacht habe oder zumindest vorbereitet habe, bevor ich zum Flughafen gefahren bin, sodass eigentlich die Zeit zwischen 5 und 7 gefüllt war mit dem Vermitteln einer täglichen Routine, dem mehrfachen Umziehen und Wiederanziehen meiner Kinder und Frühstück machen und mich dann selber fertig machen.
Und war das so ein typischer Morgen? Also wie startest du so in den Tag?
Also ich schaue immer, dass ich vor den Kindern aufstehe tatsächlich, dass wir in Ruhe starten. Und das bedeutet, dass ich vor allem die Dinge, die mir wichtig sind, morgens zu erledigen, dass ich die für mich gemacht habe und dass wir dann in Ruhe starten können und auch unserer immer selben Routine folgen können. Wer Kinder hat, weiß, Routine ist das Wichtigste, dass die nicht aus dem Takt kommen. Denn meistens funktioniert es am allerbesten.
Und der Preis ist dein Schlaf, den du...
Ich glaube, das ist der Preis aller Eltern. Die Kinder haben Schlaf generell von dem Tag an, wo sie da sind. Oder schon von der Schwangerschaft an. Aber ja, auch in dem Fall, ja. Also das habe ich irgendwann einfach angenommen, dass der Preis dafür ist, dass ich alles unterbringe oder noch Zeit für mich habe. Beispielsweise die 1 Stunde morgens ist,
ja. Wir sprechen ja heute über 2 deiner Rollen, Vorständin und Mutter. Und wie beides zusammengeht. Und ich habe wirklich ein bisschen gehadert, wie steigen wir in das Gespräch ein. Ich bin selber Frau, ich bin selber Mutter. Einerseits kann ich es total verstehen, wenn Frauen genervt sind und immer sagen, ja, kein Mann muss sich dafür erklären. Andererseits ist die Studienlage ganz eindeutig. Also Kinder sind ein Karrierenachteil für Frauen. Es gibt diesen Karriereknick, es gibt sinkendes Einkommen. Wie geht's dir damit? Also mit diesem, einerseits hat man vielleicht gar keine Lust, darüber immer zu reden. Andererseits müssen wir darüber reden.
Ich glaube unbedingt, man muss drüber reden. Und ich habe, auch wenn ich vor Studenten und Studentinnen spreche, werde ich das immer gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt zum Beispiel? Und ich würde gerne meinen 30-jährigen Ich sagen, dass der Zeitpunkt viel weniger eine Rolle spielt, als der Fakt, bereit zu sein und den richtigen Partner oder Partnerin dafür zu haben. Weil Fakt ist, und die Einschätzung teile ich, es nimmt einen erstmal aus dem Rhythmus. Und es ist dann häufig erstmal eine Defokussierung auch in der Karriere. Deshalb ist viel wichtiger, dass man irgendwie vorbereitet ist in der Partnerschaft und versöhnlich und dass man es so organisiert, dass was immer man vorhat, danach noch möglich ist, als die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, drüber zu sprechen und Mut zu machen. Mhm. Um Frauen zu sagen, das ist möglich, das ist kein Spaziergang, aber das ist Familie haben sowieso nicht. Mhm. Es ist besonders dann nicht, wenn man weiterarbeiten will oder ein ambitioniertes Ziel weiter verfolgt. Mhm. Aber es geht. Mhm. Aber man muss seine Hausaufgaben machen.
Apropos richtiger Zeitpunkt, du hast ja deine Rolle als Vorständin des Mannheimer Energieunternehmens MVV Energie schwanger angetreten. Was hat das im Unternehmen ausgelöst?
Also so wirklich genau weiß man das ja nicht. Kommt ja niemand und sagt, also Folgendes ist los gewesen. Zunächst mal glaube ich schon, dass es auch ein Schrecken war, gerade in tradierteren Unternehmen ist eine Frau im Vorstand nicht üblich. Ich bin auch in meinem Unternehmen die erste Frau im Vorstand gewesen. Und dass sie dann noch hochschwanger antritt, das war, glaube ich, schon noch ein Schrecken oder ein Schock. Und verbunden mit der Frage, packt sie das? Wie lange ist sie da? Und vielleicht auch, ist das jetzt die Quotenfrau, die wir haben? Und davon muss man sich halt dann loslösen. Ich glaube aber auch, das ist für mich die viel wichtigere Botschaft, dass jedes Unternehmen, egal wie tradiert es ist, mit der richtigen Führung, und da ist in meinem Fall vor allem natürlich der Aufsichtsrat und meine Vorstandskollegen wichtig gewesen, wenn die sagen, na klar geht das. Haben wir anders geplant, haben wir uns auch anders gedacht, aber wir glauben dran. Das macht was mit der Person, also mit mir in dem Fall, selber dran glauben. Und das macht auch mit dem, wie man sich verbindet und das möglich machen möchte. Und das zeigt dann auch der Belegschaft, hey, die stehen dahinter. Wenn die das glauben, dann glauben wir es auch erstmal. Liefern muss man ja trotzdem.
Hat dich das denn persönlich aus dem Konzept gebracht, der Zeitpunkt?
Der hat mich natürlich aus dem Konzept gebracht. Also so würde man es ja klassischerweise nicht planen. Wenngleich ich auch sagen muss, zwei unglaubliche Glücksfälle sind zusammengetroffen. Und wenn das Glück so deutlich und laut an die Tür klopft, dann muss man ganz schnell aufmachen. Und das war für mich sehr schnell klar. Also dieses geht nicht, gibt's nicht. Einerseits, auf der anderen Seite ist es gar keine Frage, ob ich das will. Ich muss es möglich machen und mein Gegenüber, also auch mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin muss es möglich machen. Und wenn das der Fall ist, dann schaffe ich das.
Aber war das bei der Schwangerschaft, warst du schon schwanger, als du dich beworben hast? Oder hat sich das, so eine Prozesse sind ja sehr lang, also hat sich das in der Zwischenzeit?
Das ist in der Zwischenzeit.
Ergeben.
Hat sich ergeben.
Wie es Schwangerschaft ergibt.
Ja, also es war nach der Unterschrift, ja.
Und du hast gesagt, ja, deine Vorstandskolleginnen oder Kollegen waren ja Männer, sagst du. Aufsichtsrat war ganz wichtig in der Phase. Ja, wie haben die reagiert?
Also es war sehr schnell klar, das kriegen wir hin, wenn ich das will. Und das war für mich die allerwichtigste Botschaft, die auch meine Fantasie und meine Kraft beflügelt hat, das zu organisieren.
Und das ist ja schon was Besonderes, weil ich höre schon auch von vielen Spitzenfrauen, dass sie zu einem Zeitpunkt der Schwangerschaft oder nach der Geburt rausgenommen werden aus ganz vielen Prozessen und Entscheidungen. Und vielleicht ist das manchmal sogar fürsorglich und freundlich gemeint. Also musstest du auch irgendwie deine Stellung dann schon verteidigen, also dass du nicht sofort so eine raus bist aus dem Organigramm?
Das Gefühl hatte ich zu keinem Zeitpunkt. Natürlich gibt es im Aktienrecht Vorschriften, vor allem was die Haftung anbelangt, vor denen man sich selbst schützen muss, beziehungsweise auch hier muss man organisieren, wo bin ich involviert und wo auch explizit nicht. Das war auch in meinem Unternehmen aber eher eine Frage der Haftung, wozu bin ich in der Lage, wenn ich an bestimmten Sitzungen oder an Themen nicht so nah dran bin, aber dass ich das Gefühl hatte, ich muss es verteidigen, gar nicht. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, ich war nie lange weg. Also ich war jeweils nach 6 Wochen wieder da. Also zunächst mal noch von zu Hause und nach 8 Wochen würde ich sagen, beim ersten Kind, da war ja auch kein Corona, war ich wieder im Büro jeden Tag dann. Und bei meiner Tochter dann, beim zweiten Kind, war ja Corona, aber auch da nach 8 Wochen Vollzeit wieder da.
Das heißt, so dieses Thema Kommunikationsfluss aufrechterhalten war für dich dadurch gar nicht so groß, weil du eigentlich gar nicht so...
Also es war wie ein längerer Urlaub tatsächlich.
Wollte ich gerade sagen, wie ein längerer Urlaub.
Genau.
Und obwohl das Zeit nach einer Geburt natürlich nicht ist.
Es war ein anderer Urlaub, aber dadurch, dass ja in dieser Zeit danach sowieso alles durcheinander ist, Schlafrhythmus und so weiter, ich hatte halt zu anderen Zeitpunkten dann Zugang zu den Informationen, beziehungsweise musste mir auch da organisieren, wo wähle ich mich bewusst ein und wo gehe ich wieder raus. Aber ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte. Und wir haben das auch im Vorfeld so besprochen. Aber das ist halt was man tun muss. Man muss es explizit machen, damit es keine Missverständnisse gibt. Weder im Team, das eine Erwartungshaltung hat, das eigene Team, als auch die Kollegen.
Als Mutter bekommt man ja zu allem Feedback, ob gefragt oder ungefragt. Und wahrscheinlich auch zu so einer Zeit, wie lange man raus ist aus dem Job. Also welche Kommentare hast du da so bekommen?
Alles. Die Bandbreite geht von tatsächlich Rabenmutter, karrierehungrig, das nicht so schöne Wort davon, bis hin zu beachtlich und wow. Also es war eine große Bandbreite, je nachdem, auf welches Lager ich gestoßen bin. Es gibt natürlich sehr, sehr tradierte Rollenbilder nach wie vor. Und es gibt Menschen, die da drauf schauen und sagen, es ist super, wenn es einem gut geht, lass sie doch machen. Und die nimmt ihre Rolle wahr.
Ja, hast du was gelernt darüber, wie du klug damit umgehen kannst oder auch andere Frauen klug damit umgehen können?
Für mich ist das allerwichtigste Learning aus der Zeit oder aus dem Leben dieser beiden Rollen, dass nur ich mein eigener Maßstab bin, an dem ich mich messe. Dass mein Glück, unser Glück, das ist, wie wir es definieren, organisieren. Und dass das nichts damit zu tun hat und ich auch mich nicht an anderen messen darf. Weder an Müttern, die zu Hause sind, aus welchen Gründen auch immer, noch an denen, die noch weniger zu Hause sind oder die ihr Arbeitsleben anders füllen oder Frauen, die eine Vorstandsposition füllen und keine Kinder haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, sich selbst zu kennen, immer in sich reinzuhören, zu hören, wie geht's mir gut, und die Kinder und die Familie zu beobachten, zu sagen, sind wir okay mit dem, wie es ist, oder muss ich es ändern? Ich sage immer, wir haben so ein agiles Familienmodell. Wir fahren jetzt auf Sicht, so wie es jetzt ist. Und wenn wir sehen, jemandem geht es nicht gut damit, dann müssen wir es neu aufstellen, müssen wir es neu organisieren, an welchem Ende auch immer. Aber ich glaube, dieses, und das ist schon ein bisschen eine Frauenmacke auch, dieses sich untereinander wettbewerben und messen, wer ist die bessere Mutter, wer ist im Job besser, wer ist größer, schlanker, dicker, dünner, besser angezogen. Das macht natürlich vor allem was in einem Umfeld, wo es nicht viele davon gibt, die die Rolle gleich leben, wie ich sie lebe. Dann ist man schnell versucht zu kippen.
Was sind dann für dich wichtige Kriterien, wo du sagst, das sind Werte, die mir wichtig sind oder Anliegen, die für mich als Frau eigentlich stimmen müssen in den Rollen oder für uns als Familie auch?
Also das Allerwichtigste ist für mich Authentizität in beiden Rollen. Mhm. Ich bin Mutter, wenn ich im Büro bin, und Vorstand, und ich bin aber auch immer noch Vorstand, wenn ich Mutter bin. Ich kann es nicht trennen voneinander, und beides macht mich komplett. Das Zweite ist eine Klarheit. Mhm. Auch auf beiden Seiten gilt immer, was machbar ist und was nicht machbar ist. Und auch, ich würde sagen, eine gewisse Ehrlichkeit in dem Sinne, was ist mir möglich und was ist nicht möglich.
Ja, wie hast du das dann zu Hause aufgeteilt? Welche Aufgaben hast du zum Beispiel abgegeben?
Da ich nach 6 Wochen jeweils wieder eingestiegen bin, hatte ich eine Vollzeit-Nanny. Mhm. Oder hab die nach meinem Kalender nach Hause kommt und die Kinder betreut hat, weil ich wollte, dass die vor allem im Säuglingsalter zu Hause sind in einem gewohnten Umfeld und möglichst wenig Stress haben. Ich habe alles, was Einkaufen anbelangt oder Besorgung machen, ist outgesourced an Lieferservices oder eben Online-Services, sage ich mal, sodass die Zeit, die ich dann zu Hause bin, wirklich eine Quality Time im klassischen Sinn ist, wo ich dann sagen kann, jetzt muss ich auch nichts anderes mehr tun, außer dann Mama sein oder auch putzen und bügeln. Mhm. Also irgendwo ist ja dann das Hemd zu kurz, und das sind auch so Tätigkeiten, die ich jetzt nicht ganz so mag, deshalb fällt es mir da auch leicht.
Mhm. Und wer ist bei euch in den Eltern-WhatsApp-Gruppen?
Je nach Gruppe beide, würde ich sagen.
Wie viele Stunden arbeitest du dann so in der Woche?
Das hängt natürlich auch von der Saison ab. So Hauptversammlungswochen oder Gremienwochen sind sehr, sehr hart. Ich würde sagen, zwischen 60 und 70 sind es.
Die du unterbringen musst. Ja. Hättest du denn den Eindruck, das könnte man auch in weniger Stunden schaffen?
Nee, habe ich mich ehrlich gesagt noch nie gefragt. Und da finde ich auch, es gibt so einen Kipppunkt, wo ich sagen muss, also wenn ich Vorstand in einem börsennotierten Unternehmen sein möchte und bin und ich Verantwortung für 6.500 Mitarbeiter und dem zugehörigen Budget habe, dann hat das Unternehmen ein berechtigtes Interesse, dass ich mich mit dem mit aller Kraft widme. Und dann glaube ich ehrlicherweise, ist die Frage gar nicht geboten, ob die in Teilzeit geht. Wahrscheinlich, wenn ich noch effizienter wäre, würde ich sie in unter 60 schaffen. Mhm. Das wäre dann aber mein Anspruch. Aber zu sagen, geht es auch in weniger, ich glaube, die Frage wäre nicht fair bei der Verantwortung, die man da trägt.
Gibt es dann Momente, wo du spürst, da geraten die beiden Rollen, also Mutter und Vorständin, am ehesten im Konflikt?
Wenn die Kinder krank sind, völlig klar. Das sind, wenn sie richtig krank sind, auch mit die härtesten Momente, wo ich gehe und er oder sie weinen, weil einfach so ein krankes Kind hat halt einen Mamadrang, das ist einfach so. Und ich auch sehe, wow, ich weiß jetzt nicht, wie die nächste Stunde ist, man muss Entscheidungen treffen, und dann hat man auch im Kopf, ich weiß am besten, ne, wann man zum Arzt geht oder wie man damit umgeht. Und die weinen dann, das ist der härteste Moment. Und wenn ich so länger als 3 Tage weg bin, dann merke ich schon, dass jetzt im Sinne des Vermissens und der Sehnsucht eine anstrengende Zeit, da ist es am schwierigsten.
Gibt es so Momente, wo du manchmal sagst, oh, warum tue ich mir das eigentlich an?
Oh ja, die gibt es natürlich, ja. Die habe ich eigentlich auch jede Woche zwischendurch, ne? Also so ein typischer Morgen, wenn alles funktioniert, ist ja alles gut. Aber ich denke dann manchmal, wenn ich morgens um 9 am Meetingtisch sitze und bin von den Kollegen umgeben, dann denke ich manchmal so. Und das ist bestimmt nicht fair. Aber ich denke, ihr habt geduscht, gefrühstückt und Zeitung gelesen und seid hergefahren. Und ich bin gefühlt schon 2-mal um die Welt geflogen, habe die Kinder 2-mal wieder an und wieder ausgezogen, habe mich selber 2-mal umgezogen, weil ich schon wieder fleckig war, und bin gerade so auf der letzten Rille hier pünktlich. Und dann denke ich, oh, warum machst du das? Ne? Die Momente gibt's natürlich. Und die verfliegen dann auch wieder ganz schnell. Und das ist auch eine wichtige Botschaft. natürlich geht's bequemer und natürlich ärgert man sich und natürlich hat man auch manchmal Sehnsucht und Schmerz. Die Kernfrage ist doch, habe ich in beiden Rollen eine Wirksamkeit, die mir eine Erfüllung gibt, dass ich sage, es ist es wert.
Mhm.
Und solange das immer wieder passiert, solange ich meine Wirksamkeit spüre und sehe, eine Organisation entwickelt sich weiter, Themen, die man vorantreibt, in der Firma blühen, genauso wie die Kinder groß werden und die Familie wächst, dann ist es was ganz Großartiges und ist es immer wert. Und trotzdem gibt es die Tage, wo man denkt, oh, warum mache ich das? Ja.
Und dieses Thema so, hey, das ist genau, wie ich es will. Wann gibt es so einen Moment, wo du sagen würdest, da habe ich das letzte Mal konkret gespürt?
Ah, da gibt es ganz oft. Also ich messe auch eher die kleinen mhm. Momente. Also das sind nicht immer nur die Big Bangs, sondern das ist ganz oft so. Wenn ich nach Hause komme, und das war letzte Woche der Fall, ich hatte einen irren tollen Tag im Büro. Ich habe mit meinem Team ganz viele Sachen nicht nur besprochen, sondern ja auch gefeiert, was wir umgesetzt haben und bin dann abends nach Hause gekommen. Und ich glaube, es war 7:30 oder 8 und die Kinder kamen mir im Schlafi entgegen und haben sich riesig gefreut und haben mir erzählt, was sie alles erlebt haben. Und ich gesagt, genau so will ich's.
Mhm.
Ja, niemand ist beleidigt und weint, wenn ich nach Hause komme, sondern die freuen sich, die Mama ist wieder da. Und ich habe für mich so einen richtigen Werkstolz aus dem Büro mitgebracht und gesehen, wir haben was erreicht.
Nimmst du denn wahr, dass auch eine schwangere Vorständin verändert hat, was sich Frauen bei dir im Unternehmen trauen oder zutrauen? Also wie wichtig warst du da in deiner Rolle als Vorbild?
Von dem, was mir die Kolleginnen widerspiegeln, war es wichtig. Also ich habe auch ungefragt ganz oft gehört von zwei Kolleginnen, die jetzt in höhere Funktion gekommen sind. Sie haben sich das getraut, weil ich da war.
Mhm.
Weil eine Mutter von zwei kleinen Kindern im Vorstand ist. Sie haben sich das auch getraut, weil ich auch an vielen Stellen gesagt habe, es ist schwierig. Oder eine Kollegin hat gesagt, sie haben einem Mädchen gesagt, ich hatte eine richtige Scheißnacht, es tut mir leid. Ich bin halt nicht so ganz fit und habe ein bisschen Nachsicht, dass ich gerade nicht so sprudle. Und ihr gesagt, das hat ihr totalen Mut gemacht, dass das erlaubt ist.
Mhm.
Nicht im Sinne von, ich muss halt weniger performant sein, sondern dieses Mensch sein dürfen und nicht nur in der Funktion sein dürfen. Das hat ihr Mut gemacht und das war für sie auch etwas, was attraktiv war, weg von diesen Uniformen. Ne? Man ist so ein bisschen auch vielleicht roboterähnlich gezwungen, in einer Rolle zu agieren, hinzu, ich kann trotzdem ich sein und ich bin halt ein Mensch mit Familie, mit Hobbys, mit noch anderen Themen außer Beruf.
Fragen dich dann andere Frauen oft auch um Rat? Also du hast jetzt gesagt, du sprichst manchmal vor Studierenden, wie du das machst, was du für Tipps hast.
Ja, das gibt's durchaus, ja, ja. Und auch da von den zwei Seiten, also häufig die Frage, wann? Ne, mhm. Macht man es eher in den 20ern oder wie ich Ende 30? Und das zweite ist, an was muss man denn alles denken? Und das ist mit meine Lieblingsfrage, weil ich sie auch mit am relevantesten halte. Ja.
An was muss man denn alles denken?
Also beispielsweise, dass man eine Vereinbarung vorher treffen muss,
mhm.
wie man sich vorstellt, wie es danach weitergeht. Und mir ist vollkommen klar, dass das, wenn man über die Gründung einer Familie nachdenkt, ist das Vereinbaren mit einem Partner oder einer Partnerin, wie sieht die Zeit danach aus, ungefähr so romantisch wie der Ehevertrag, den man vor der Hochzeit verhandelt. Es ist gar nicht romantisch und das hat nichts mit all den Gefühlen und Zielen zu tun, die man mit einer Familiengründung hat. Aber es ist total wichtig, weil Fakt ist auch, natürlich, wenn ich das nicht vereinbare, bin ich erstmal gefangen auf eine Art.
Mhm.
Denn ich bin die Mama in der Regel. Ich stille, ne, ob ich stille oder nicht, aber wenn ich stille, bin ich in gewissen Zeitabständen gefangen. Und natürlich, und so soll es ja auch sein, hat das Kind eine besondere Bindung zu der Person, die es auf die Welt bringt. So, dann hat man Hormone, die ihr Übriges tun, die einen emotional machen, die Bindung natürlich verstärken. Und es gibt andersrum ganz viele Männer, die gar nicht aus irgendeiner Boshaftigkeit, oder das darf man gar nicht unterstellen, sondern die einfach aus einer Selbstverständlichkeit in ein Rollenbild denken, in dem die Frau, so wie sie es am häufigsten sehen, wie sie es selber erlebt haben, gar nicht arbeitet erstmal oder automatisch in Teilzeit geht. So. Und jetzt kann man noch so verliebt sein und dann ein Kind haben und dann kommt man in diese Realität an. Jetzt, wie sortiere ich das auseinander, wenn das Kind erstmal da ist? Beide überfordert, neue Situation, ein kleines Würmchen, für das man Verantwortung hat. Das macht ja ganz viel mit einem und mit dem ganzen Leben. Und dann soll ich noch in meiner Partnerschaft einen Deal verhandeln, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn verhandeln muss. Das ist total schwierig. Deshalb ist meine dringendste Empfehlung, sich darüber vorher schon zu unterhalten und zu sagen, ja, wie stellst du dir das vor? Und möglicherweise gibt es auch den einen oder anderen Aspekt, wo man sagt, boah, da kann ich mir das mit dir gar nicht vorstellen.
Und es gibt ja verschiedenste Modelle, also gibt von beiden Seiten das Modell, dass einer zu Hause bleibt. Und es gibt ja das Ziel, von vielen gleichberechtigte Elternschaft. Meine persönliche Erfahrung ist aber, dass das sehr viel Planungsstress dann wieder macht, der, glaube ich, unterschätzt wird. Es ergeben sich ja einfach so wahnsinnig viele Aufgaben, die einfach so nebenbei aufploppen und die, glaube ich, Eltern unter Stress setzen.
Teile ich, und ich glaube auch tatsächlich, es gibt immer so den Default Parent in Kombination. Das ist der Mensch, der auch weiß, wenn am Samstag Fußball ist, muss Samstagmorgens Trikot gewaschen und trocken sein. Das heißt, es muss am Donnerstag gewaschen sein, Freitag hängen, dass ich Samstag verwenden kann. Und da sind die Talente unterschiedlich in jeder Konstellation. Aber ich glaube, dass es diesen Default Parent gibt und der hat den höchsten Mental Load. Und das Wichtigste ist, die Dinge zu planen und zu besprechen. Ob man jetzt ein Planungsmeeting macht oder bei mir ist hier der Apple-Kalender mit das wichtigste Instrument, wo die Dinge eingetaktet und eingeplant werden und dann eben besprechen, wer es übernimmt. Ob das Oma, Opa, Nanny, Partner, wer auch immer ist. Aber das ist mit der größte Teil einer erfolgreichen Karriere mit Elternschaft ist Planung. Mhm. Weil andersrum, wenn ich es nicht mache, der Default Parent ist ja auch immer der dann einspringt und es fixt. Mhm. Ich habe ein unfassbar höheres Maß an Stress, wenn ich das im Vorfeld nicht plane. Also strukturieren und planen, auch in dem Wissen, dass es sich auch permanent dann ändern kann.
Wie ist es denn, wie hat dich deine eigene Mutter geprägt in der Hinsicht?
Unterbewusst sehr stark, würde ich sagen. Das wird mir aber erst in den vergangenen Jahren klar. Die hat da immer gearbeitet, sie hat auch ihren Beruf immer verteidigt. Mhm. Sie selbst ist Musikerin und hat einen Landwirt geheiratet. Das ist jetzt auch nicht so eine Kombination, die sich aufdrängt. Dann ist man natürlich in so einen Betrieb auch eingebunden. Aber sie hat auch nach jedem Kind immer wieder angefangen zu arbeiten und da auch ihre Selbstständigkeit und ihr eigenes Einkommen beibehalten und verteidigt. Und ich habe das natürlich gesehen und verstanden und ich fand das an vielen Stellen auch blöd, wenn sie keine Zeit hatte. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich das aber auch verstanden und geschätzt. Und ich glaube schon, dass es mich unterbewusst geprägt hat.
Was müsste eigentlich passieren, dass Elternschaft eher der Normalfall in einer Karriere ist, auch in einer Spitzenkarriere?
Ich glaube, das passiert von ganz alleine. Wir sind in einer Situation, in der ich nicht mehr sagen kann, ich möchte die Stelle mit dem perfekten Profil in Vollzeit besetzen oder gar nicht. Dann kann es sein, dass ein Hiring Manager 1-2 Jahre auf diese Person warten muss, weil es diese Person möglicherweise so gar nicht gibt. Das heißt, ich glaube, der Markt spielt Eltern, Pflegenden, egal aus welchem Grund ich keine Vollzeit arbeiten kann oder möchte, unglaublich in die Karten. Die Zeit kommt jetzt erst für diejenigen, die was auch immer zu vereinbaren haben, weil die Chancen steigen werden. Andersrum ist es auch so, man muss die Beispiele, in denen es funktioniert, hervorheben. Und wenn ich in unser Unternehmen schaue und schaue, was das mit der Frauenquote auf den Führungspositionen gemacht hat, dann ist da richtig was passiert, wenn man den Zusammenhang ziehen will. Und ich glaube, er ist an 2 Stellen da, dass man Profile hiret, die nicht zwangsläufig der Branche oder genau der Funktion entsprechen, dass man nach anderen Assets sucht. Auf der anderen Seite, dass man sich mal traut, so eine Einstellung vorzunehmen und guckt, was passiert.
Du hast ja da eine ganz eindeutige Rückmeldung bekommen. Ihr seid ja auch eher eine männliche Branche. Also was tut ihr ganz konkret, um Führungsjobs für Frauen attraktiver zu machen? Schreibt ihr die auf eine besondere Form aus? Du hast auch gerade gesagt, Quereinsteigerin, schaut ihr euch an. Also was kann man tun?
Also da gibt es einen analytischen Teil. Wir haben eine Agentur beauftragt, die die Stellenanzeigen untersucht hat auf Bias im Sprachgebrauch. Also was sind typisch männliche Adjektive, was sind typisch weibliche Adjektive? Um festzustellen natürlich, wenn Männer Ausschreibungen formulieren, benutzen sie ihren Sprachgebrauch und vielleicht auch eher männliche Worte und Adjektive. Die wirken weniger auf Frauen, die sie lesen. Also haben wir die ändern lassen und umgeschrieben und haben dadurch schon 20% mehr weibliche Bewerbung gehabt. Und mehr ist gar nicht passiert. Wir haben nur die Sprache verändert. Das zweite ist, wir haben Führen in Teilzeit möglich gemacht, indem wir gesagt haben, also für einen Zeitraum X, in der gepflegt wird, in der Kleinkinder, Kinderbetreuung, was auch immer ein Thema sind, ist diese Führungsrolle möglich in Teilzeit. Und wir schauen unterwegs, ist es fürs Team okay, fürs Umfeld, für die Person. Und wenn es fliegt, machen wir das einfach weiter. Und stellen auch fest, dass es sowohl für die Männer als auch die Frauen, die das gemacht haben, eine Riesenerleichterung einerseits, andererseits aber auch fürs Unternehmen Erfolg, weil wir natürlich die Stellen schnell und gut besetzt haben mit tollen Leuten. Und darüber hinaus natürlich gibt's all die Themen, die wir besprechbar gemacht haben, die man dann auch besprechen muss. Also wie gehe ich denn auch mit Konfliktsituationen, die daraus entstehen, raus? Es gibt auch Teams, und ich finde es auch wichtig zu sagen, die sagen, hey, ich bin ja die Einzige, die Vollzeit arbeitet. Das heißt, irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit kommen alle Telefone bei mir raus. Ich finde das blöd. So, und auch diese Dinge muss man besprechen und dann halt organisieren. Es kann nicht jeder von 8 bis 12 arbeiten in Teilzeit. Ja, also da muss man auch sagen, okay, wie organisieren wir das, dass es für alle passt, damit das Ökosystem an sich funktioniert. Weil es hat zwar jeder so seine eigene Agenda und seinen eigenen Hasen, damit was auch immer, aber ein Unternehmen lebt davon, dass ich es im Ökosystem so zusammenbringe, dass da eine Leistung rauskommt.
Habt ihr ein konkretes Ziel, auf das ihr hinarbeitet?
Wir sind ja eine börsennotierte AG, genau. Wir haben 30 und das 35% Ziel und in der Belegschaft hätten wir gern 30%, sind wir noch ein Stück weg.
Ich finde, in verschiedenen Stufen des Unternehmens ist das Elternsein, das Familiegründen irgendwie angekommen. Gibt Teilzeitmodelle, gibt Betriebskitas. Aber auf der Vorstandsebene finde ich es tatsächlich, ist es immer noch wie so eine Art Tabu fast. Also entweder Vorständinnen sind keine Mütter oder sie sprechen nicht darüber. Oder warum ist das so?
Ich glaube, es wird vielleicht auch nicht drüber gesprochen, weil es Fantasie anregt im Sinne von, was man weniger kann, wo man weniger flexibel ist, möglicherweise. Oder um sich eben nicht angreifbar zu machen. Und ich glaube schon auch ein Aspekt ist, je exponierter meine Position ist, je mehr ich von mir persönlich preisgebe, desto mehr bin ich natürlich persönlich auch angreifbar. Also je weniger man von mir weiß, desto weniger kann man mich treffen, übersetzt gesagt. Und ich glaube schon, dass das Klima gegenüber Führungskräften und dann auch Vorständen schon rauer ist, wenn es mal nicht so gut läuft. Vielleicht hängt es auch damit zusammen. Ich glaube, dieser Versuch, eher anonym in der Rolle zu sein und nur in der Wahrnehmung der Rolle auch wahrgenommen zu werden, es hat auch viel mit Selbstschutz zu tun.
Ja, vielleicht auch eine Generationenfrage, oder? Also es gibt die Frauen, die da so die Pionierinnen waren, die oft von sich sagen, ach, ich musste mich irgendwie entscheiden in der Karriere. Es gibt ganz junge Menschen, die jetzt wieder ganz anders an die Rolle rantreten.
Das ist mit Sicherheit so. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die in den späten 90ern ihre große Karriere gestartet hat, die sie zweifelsohne hat. Sie gesagt hat, da gab es keinen Kindergeburtstag, wo man dann irgendwie um 3 gegangen ist. Also das hätte mich damals ganz viel Einfluss gekostet oder Ansehen gekostet, auch unter den Vorstandskollegen. Und das hat sich, glaube ich, schon verändert. Und also vor diesen Frauen da, die in der Zeit da Karriere gemacht haben, kann man nur einen Hut ziehen, weil das tatsächlich auch so ein Verbergen müssen war oder auch ein Teil des Ichs und der eigenen Identität zu unterdrücken, um die Rolle gut wahrnehmen zu können. Das hat sich schon verändert.
Und wo helfen denn vielleicht auch Netzwerke, also wo man sowas mal besprechen kann oder welche Netzwerke braucht es, um sich da vielleicht auch gegenseitig Unterstützung zu holen?
Also ich empfinde tatsächlich die klassischen Frauennetzwerke insofern als super hilfreich, wenn man halt Hacks, so typische arbeitende Mütterhacks mitkriegt, die hilfreich sind. Und wenn man da, ich würde sagen, nur 2, 3 hat, da habe ich jetzt gerade 2, 3 im Kopf, mit denen ich mich selten, aber dann intensiv treffe und bespreche. Und das, was man da austauscht, was man Feedback kriegt, ist ganz wichtig, weil man sich dann natürlich auf eine andere Art öffnen kann. Und das andere ist, in Netzwerken darüber zu berichten und zu sprechen und damit auch zu zeigen, dass es funktioniert.
Und jetzt hast du gerade Hacks gesagt, da muss ich natürlich fragen, gibt es einen guten Hack, wo du sagst, ah, der funktioniert super?
Also ich muss an eine Frau denken aus Frankfurt, eine Rechtsanwältin, eine Partnerin, die mir gesagt hat in der Diskussion, weil ich so gehadert habe über das Thema Betreuungstetris. Jeder kennt es irgendwie, du bist angewiesen auf diese eine Person und dann hast du vielleicht sogar noch eine und am Tag X brechen dir alle weg und du stehst morgens um 6:30 da und denkst, wie mache ich's? Und sie hat gesagt, sie hat ein regelmäßiges Netzwerk von 4 und die Last Line of Defense, nur die Last Line of Defense ist die Mutter oder Schwiegermutter, aber organisiert ihr eine Kette von 4, die regelmäßig da sind und irgendwie die Kinder kennen, weil sonst funktioniert nicht. Das war das eine, was für mich lebensrettend und verändernd war. Und das zweite war, es macht so viel mit dir, wenn die Einkaufstüten abends vor der Tür stehen und du dich nicht darum auch noch kümmern musst. Und vergiss die Liefergebühr, so die Schwäbin in mir sagt, oh, 4,90 hier für den Lieferservice. Na, ich sag, du musst deine Einstellung zu den 4,90 komplett verändern und sagen, was gewinnst du dafür? Lass es los Und selbst wenn es dann nicht die Marke Käse ist, die du immer hast oder die sie am liebsten haben, vergiss es. Aber dass diese Tüten vor deiner Tür stehen, das macht so viel. Und sie hat so recht. Es sind die Kleinigkeiten, nicht die ganz großen Hacks, aber auch die sind life-changing.
Und ein Punkt, den hat mir noch eine Kollegin mitgegeben, weil gerade Frauen um die 30 fühlen sich unter permanenter Beobachtung, wann kommt jetzt ein Kind, kommt ein Kind. Teils wird es immer noch offen gefragt im Bewerbungsgespräch, was selbstverständlich nicht erlaubt ist, aber trotzdem passiert. Wenn es nicht direkt ist, ist es immer so ein indirektes Abhorchen. Hast du da einen Tipp, wie Frauen damit umgehen können?
Sich im Vorfeld die Antwort überlegen. Ich glaube tatsächlich, dass das in der Realität so ist. Mir selber ist es nicht begegnet. Ich höre das aber auch immer wieder. Aber sich im Vorfeld eine Antwort drauf zu überlegen.
Mhm.
Also das kann sein, dass man sagt, das spielt natürlich eine Rolle, habe ich im Moment nicht im Kopf, sonst säße ich ja nicht hier. Oder ja, es ist für mich auch ein Thema, haben Sie Familie? Also man kann das ja ausweichend, man kann es klar beantworten oder man kann es auch humorvoll zurückspielen. Aber ich glaube, niemand muss dazu eine Aussage am Ende treffen. Und auch Unternehmen werden das immer weniger tun, weil die schießen sich alle ins Aus. Weil in dem Moment, wo ich diese Frage stelle, suggeriere ich ja, du bist ja dann raus. Und ein Unternehmen, das so denkt, verliert die Fachkräfte, bevor sie richtig da sind. Weil mein größtes Ziel muss ja sein, dass die, wenn sie Pflegen oder Kinder haben, so schnell wie möglich wiederkommen. Der Anreiz muss da sein, sagen, alles okay, wir helfen dir, das zu organisieren. Wir haben was auch immer für Programme, wir haben vielleicht sogar eine Kita, aber komm schnell wieder, ist alles gut. Und wenn das Kind krank ist, ist es halt krank. Das ist kein Stigma, life happens. Das muss man transportieren. Und eine Frage im Vorstellungsgespräch ist natürlich schon so ein Einfalltor, wo man sagt, oh, was sind das für ein Laden? Weil würde ich so eine Führungskraft, würde ich die morgens um 7:30 anrufen wollen und sagen, wir haben die Windpocken. Ich kann nicht. Oder meinem Sohn ist der Bus weggefahren, ich komme eine Stunde später, ich muss fahren. Nee, würde ich nicht. Ich würde mich krank melden, ich würde schwindeln, ich würde was auch immer tun. Und es macht was mit der Bindung und der Loyalität, ob ich in so einer Phase Unterstützung habe und sei es auch nur passiv, indem etwas okay und toleriert ist, oder ob ich mich dafür schämen muss. Und wenn man jetzt mal so ein Arbeitsverhältnis wie ein Konto sieht, dann habe ich immer im Kopf, der Lebenszyklus von so einem Mitarbeiter, der geht durch verschiedene Phasen. Und machen wir es jetzt mal ganz pauschal in dem Wissen, dass es nicht auf alle zutrifft. Zwischen 20 und 30 habe ich möglicherweise keine anderen Verpflichtungen außer mich selbst und meine Hobbys und meinen Job. Und dann widme ich mich je nach Phase überdurchschnittlich dieser Karriere und dem Job. Na, mich kann man überall hinschicken. Ich fliege überall hin und ich bleibe auch übers Wochenende, weil das ist alles total spannend und ich habe da ein großes Interesse dran, die Länder zu sehen, die Städte, die Flughäfen, die Meetings zu machen und verschiedene Sprachen, Kulturen zu lernen. Und dann kommt vielleicht eine Phase, in der ich sage, jetzt möchte ich Kinder haben und jetzt ist mir das Reisen nicht mehr so möglich, weil ich das gar nicht möchte. Aber gibt ja noch viele andere Sachen hier zu tun. Dann werden vielleicht die Eltern krank, ne, oder Partner. Ich muss pflegen und möchte pflegen. Ja, wie geht jetzt das Unternehmen damit um? Und wenn ich es schaffe, einem Mitarbeitenden über diese verschiedenen Zyklen hinweg zu suggerieren, wir kriegen das hin, ich unterstütze dich. Und das ist kein Grund, dich zu blamen, sondern das ist was, das zu dir als Mensch dazugehört. Und das ist in diesem Ökosystem, müssen wir es möglich machen für beide Seiten. Aber ich möchte es gern möglich machen. Macht das was mit der Bindung und der Loyalität. Und wenn ich möchte, dass Mitarbeitende künftig länger als 2 Jahre da sind, muss ich das irgendwie abbilden können, so dass ich einerseits die Leistungserbringung im Unternehmen organisieren kann, dass da was rauskommt, dass es für die Kolleginnen passt, aber auch für den Einzelnen. Und der eigentliche Stress, glaube ich, in Führung und Unternehmensführung nach vorne ist, das alles unter einen Hut zu bringen.
Du bist dann auch ein Vorbild. Du warst jetzt kurz aus dem Job raus. Ich kenne unter Führungskräften die Diskussion, dass man schon quasi länger rausgeht, um nicht so einen Standard, also weil Leute auch die Rückmeldung geben, das setzt mich ja unter Druck, dass ich dann als Führungskraft auch nach 6 oder 8 Wochen zurück muss. Also wie gehst du damit um?
Die habe ich gar nicht bekommen. Ich habe aber auch nicht publik gemacht, wie lange ich weg bin. Also wir haben es im Vorfeld nicht kommuniziert, weil klar war, ich bin immer irgendwie on und nach 6 Wochen wieder da. Wir haben es gar nicht groß kommuniziert. Wir haben jetzt nicht gesagt, am so und so vielten ist sie wieder da, weil ich auch immer gesagt habe, das Kind muss erstmal gesund auf der Welt sein. Mir muss es gut gehen, dem Kind muss es gut gehen. Das ist die Grundprämisse, davon ausgehen, komme ich dann und dann wieder so. Auch hier war es eher ein agiles Modell zu sagen, wir machen jetzt den Sprint, dann gucken wir und dann planen wir weiter, so dass ich diese Rückmeldung eigentlich nicht bekommen habe. Nee.
Aber ich merke, also das ist ja, finde ich, in der Führungsrolle immer die Frage, schreibe ich abends noch eine E-Mail oder setze ich die mit einem morgen 8.30 Uhr, weil es ja immer eine Form von Kommunikation auch an die anderen ist?
Das habe ich offen gespielt. Also in meinem Team, auch was die E-Mails anbelangt, habe ich immer gesagt, und das mache ich bis heute, wenn ich das und das in den Betreff schreibe, erwarte ich keine Antwort um die Uhrzeit, sondern ne, dann speichere ich nur gerade aus. Ich habe auch nachts in den Stillpausen Vorstandssitzungen vorbereitet und Unterlagen gelesen. Ne? Also wenn ich da dann eine Frage gestellt habe, war jedem klar, die ist jetzt halt gerade wach, weil sie wach ist wegen dem Kind, aber nicht, weil sie erwartet, dass wir um 3 Uhr irgendwas antworten. Aber man muss es explizit machen. Und damit gibt man natürlich immer auch was von sich preis. Und das ist, glaube ich, die größte Hürde, über die man gehen muss, dass man natürlich, wenn man hochschwanger in ein Unternehmen kommt, gibt man sehr viel Persönliches preis. Mhm. Man gibt den Zeitpunkt preis, man gibt preis, dass es möglicherweise nicht so eingeplant war. Und natürlich immer gibt preis, ich bin möglicherweise wieder oder sehr sicher mal kurz weg, wie lange auch immer. Und so ist es natürlich in der Folgezeit auch. Also man gibt viel preis. Und das ist, wenn ich jetzt den Kreis schließe zu diesem Thema, warum machen das manche nicht? Das macht was mit der Angriffsfläche, das ist völlig klar.
Ja, und du hast ja diesen Begriff Blaming gerade selbst eingebracht. Was sind denn vielleicht auch so eigene Glaubenssätze, die du inzwischen losgelassen hast oder mit denen du dich auseinandergesetzt hast in den Rollen?
Also das Wichtigste, was ich losgelassen habe, ist, dem Kind geht's nur bei der Mutter gut. Das hat mich regelrecht verfolgt und das habe ich natürlich auch überall beobachtet in den Rollen um mich rum oder in Rollenwahrnehmung um mich rum. Das habe ich losgelassen, weil ich es anders erfahren habe. Weil ich auch erfahren durfte, dass ein Kind von jeder Betreuungsperson, und das sind ja jetzt nicht viele, und das sind ja dann auch Vertraute, was anderes mitnimmt. Ich könnte gar nicht so viele verschiedene Impulse setzen als Mama, wie die von unterschiedlichen Personen mitnehmen und denen geht es tatsächlich gut. Und das Zweite ist beispielsweise auch, dass es möglich ist, gesunde Ernährung anzubieten, ohne dass man alles selber im Thermomix macht. Dass die Kinder trotzdem groß werden und irgendwie gesund sind und dass das okay ist.
Ja.
Und last not least, dass ich nicht überall präsent sein muss. Ich kann nicht zu jedem Elternabend. Bei meinem Sohn, ich habe es auf keinen Elternabend geschafft bisher. Ich kann nicht bei jedem Kindergartenfest noch beim Aufbauen und beim Abbauen helfen. Also es geht nicht. Dafür mache ich andere Sachen. Und das ist okay. Und da den Frieden mit sich zu machen und dieser sich selbst der eigene Maßstab zu sein, wie man sich aufteilt und wie man sich damit wohlfühlt, das Wichtigste.
Was habe ich noch vergessen zu fragen, was du aber über Mutterschaft weitergeben kannst? Oder über Frau sein und Karriere?
Ich glaube, über Mutterschaft möchte ich gar nichts weitergeben. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Mir ist die allerwichtigste Botschaft, dieses Mut zu machen, dass es geht, wenn man Lust drauf hat. Und natürlich, dass man sich sowohl ein Stück weit selber aussuchen und organisieren kann in der Partnerschaft und im Umfeld, wie man es macht, aber man muss es vorher machen und organisieren. Und vor allem heute kann man sich auch das Umfeld aussuchen. Ich muss nicht in einem Unternehmen arbeiten, in dem ich das Gefühl habe, ich darf diesen Teil meines Lebens nicht preisgeben oder fühle mich genötigt zu schwindeln, wenn die Kinder krank sind oder. Ich kann mir auch ein Umfeld suchen, in dem ich den Eindruck habe, dass das besser zusammenpasst. Weil man lebt nur einmal, Kinder sind nur einmal klein. Das Leben ist am Ende so kurz. Und man soll es in jeder Dimension so leben, wie man die Dinge für sich am rundesten vereinen kann. Und die einen fühlen sich am wirksamsten, wenn sie eine gewisse Zeit zu Hause sind. Die anderen sagen, ich fühle mich am allerbesten, wenn ich so schnell wie möglich wieder zur Arbeit kann und beides habe. Alles ist okay, aber entscheidet bewusst, habt Lust drauf und macht eure Hausaufgaben im Sinne von den Plan, was das Unternehmen anbelangt, den Job, die Partnerschaft und einen Betreuungszirkel drumherum. Und dann ist es richtig toll.
Das ist ein super Aufruf. Und jetzt habe ich noch 3 Fragen, die nichts mit Elternsein zu tun haben, nichts mit Vorstandsarbeit, sondern mit einer guten Empfehlung. Was hast du zuletzt entdeckt oder gekauft, was dein Leben ein bisschen besser macht? Einiges hast du ja schon geteilt, aber vielleicht fällt dir noch was ein.
Da würde ich ganz, ganz dringend mein Gravelbike nennen. Für mich ist Rennrad oder Gravelbike fahren wie Meditation. Das kann ich nur empfehlen, ja.
Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt?
Die Tagebücher von Liz Taylor und Burton. Wie heißt er mit Vornamen?
Richard, oder?
Ja, es ist schrecklich und wunderbar zugleich. Romantisch und traurig. Es ist großartig.
Verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes. Und über welches Thema würdest du gerne mehr lernen?
KI. Definitiv KI.
Dann vielen Dank für das tolle Gespräch und die vielen Impulse.
Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
Das war Verena Ammann, Personalvorständin beim Mannheimer Energieunternehmen MVV. Und ich finde, ein ganz entscheidender Gedanke, den ich heute nochmal mitnehme, ist, dass jede Frau, jede Mutter und jede Familie sich an ihren eigenen Maßstäben messen sollte. Und dass wir beim Thema Elternschaft wahnsinnig schnell dabei sind, andere zu beurteilen und zu bewerten. Und wenn wir uns dabei ertappen oder denken, das könnte vielleicht ein wenig übergriffig wirken, dann ist es das wahrscheinlich und wir sollten uns besser stoppen. Ich habe aus diesem ehrlichen Gespräch jede Menge Gedanken mitgenommen, die ich zu Hause am Abendbrottisch mit meiner Frau teilen werde. Ich hoffe, es geht euch ganz genauso. Dann empfehlt die Folge gerne weiter in euren Netzwerken. Das hilft, dass neue Hörerinnen und Hörer dazukommen zu unserer Community bei Wegen guter Führung. Ich bedanke mich bei Paul Gäbler und bei Marc Glücks aus unserem Audioteam, die mich bei dieser Folge unterstützt haben und bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder, am besten gleich Dienstag in 2 Wochen. Bis dann.